SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein heutiger Gast hat viele Talente. Er ist Film- und Opernregisseur. Er ist Schauspieler, er ist Produzent, er ist Drehbuchautor. Er hat einen eigenen Podcast, in dem er gemeinsam mit dem Schauspieler David Striesow über klassische Musik spricht. Und er ist 1983 in Berlin-Lichtenberg geboren, im Osten der Stadt. Er ist also gerade mal 37 Jahre alt. Wie man so viel Kreativität in ein junges Leben packen kann, darüber wollen wir heute Abend sprechen. Axel Rane, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend, ich freue mich.
Wir kennen uns seit einer Lesung vor einigen Jahren, seitdem duzen wir uns und das werden wir heute Abend auch machen. Du hast damals aus einem Jugendroman gelesen, den du geschrieben hast. Nackt über Berlin.
Nackt über Berlin, genau.
Auch das eins deiner Talente, eins, was ich in der Aufzählung gerade rausgelassen habe. Wenn dich jemand fragt, was machst du eigentlich beruflich, was antwortest du?
Geschichten erzählen.
Das ist eine einfache und kurze Antwort.
Ja, und das Medium ist so, also im Prinzip erstmal egal, ob es jetzt in einem Roman ist oder eine Operninszenierung oder in einem Film oder einem Hörspiel. Das haben wir jetzt auch. Ich habe mit meinem Mann Hörspiele aufgenommen. Das ist am Ende egal. Aber Geschichten erzählen ist doch das, was alles vereint und ist auch genau das, was mir am meisten Spaß macht.
Aber bei all dem, was du bisher gemacht hast, auch wenn man die schiere Menge sich anschaut, kannst du eigentlich nichts tun?
Du meinst jetzt einfach so rumliegen und mal einen Tag lang nichts machen oder so?
Ja. Das versteht man normalerweise unter nichts tun, ja.
Doch, das geht schon. Am besten, wenn ich wirklich mir vorgenommen habe, dass wir jetzt im Urlaub sind oder so, da kann ich das sehr gut machen, da kann ich dann ganz wundervoll lesen. Da zum Lesen kommt man manchmal nicht, wenn der Kopf zu voll ist mit eigenen Geschichten. Aber wenn ich das so 2 Tage zu Hause gemacht habe, dann habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, also jetzt muss ich aber irgendwie wieder ranklotzen und irgendwas machen. Da werde ich ganz hibbelig. Aber ich glaube, ganz tief in mir drin bin ich, glaube ich, schon sehr faul eigentlich. Eigentlich bin ich faul veranlagt.
Das kann ich mir nicht vorstellen, aber wir werden darüber heute Abend sprechen, über deine vielen Leidenschaften in SWR 2 Tandem. Axel Ranisch ist mein Gast. Axel Ranisch ist heute Abend mein Gast. Sie kennen ihn vielleicht als Schauspieler in der Krimireihe Zorn. Sie haben vielleicht einen seiner SWR-Tatorte mit Lena Odenthal gesehen. Bei Waldlust und Babbeldasch hat er Regie geführt. Vielleicht haben Sie auch die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete ARD-Komödie Familie Lotzmann auf den Barrikaden gesehen. Axel, du hast deinen ersten Kurzfilm schon mit 19 gedreht. Aus Versehen,
ja,
sagst du.
Ja, ich wollte eigentlich Theater spielen in Brandenburg. Das gab so eine Bildungsstätte und da waren 2 Pädagogen, die ich vom Wannseeforum kannte. Da habe ich meine Jugend verbracht im Wannseeforum, auch so eine Bildungsstätte. Und da habe ich immer Theater gespielt. Und ich wollte unbedingt in den Sommerferien an einem langen, großen, 3-wöchigen Theaterworkshop teilnehmen. Und dann war dieser Theaterworkshop voll. Parallel wurde noch ein Video-Workshop angeboten und auf Video hatte ich so überhaupt keine Lust. Ich war nie so ein großer Filmfan und weil ich aber so ein diplomatischer Mensch bin und der Theater-Workshop halt zu voll war, habe ich gesagt, na gut, dann mache ich halt Videos. Und da habe ich dann meine ersten 3 Kurzfilme gedreht in diesen 3 Wochen. Und
3?
Ja, es waren 3 Kurzfilme, genau. Der erste war Plié, da sind wir so als dicke balletttanzende Nazis durch den Wald gerannt und also das löst sich dann so. Man hat erst das Gefühl, die verfolgen irgendeinen Ausländer und wollen ihn zusammenschlagen und dann wollten sie eigentlich nur für ihn tanzen und dann waren wir so in Tütüs gekleidet und haben Plié, so heißt der Film, gemacht und getanzt und das hat so einen Spaß gemacht. Ich habe mit einem Mal, also von 0 auf 100 mit dem Virus Film infiziert, habe ich auf einmal begriffen, das ist genau mein Medium, das ist Zehnkampf, das ist alles auf einmal. Das ist alles, was ich gern gemacht habe. Das ist Spielen, Musik, Schreiben, Fotografieren, Bildgestaltung. Also ist alles in einem Topf. Man muss nichts richtig können, aber die große Vision haben. Und die hatte ich dann sofort.
In den 7 Jahren nach den ersten Kurzfilmen hast du dann unvorstellbare 80 weitere Kurzfilme gedreht. Also das klingt wirklich nach einem Virus, also nach einem Fieber, was du gehabt hast. Woher kamen denn all die Ideen?
Ja, ich weiß nicht, Ideen sind immer da. Daran hat es nie gehapert. Die kommen am laufenden Band, im Gespräch, beim Einschlafen, in der Badewanne, in der Bahn, beim Autofahren. Ideen sind irgendwie ständig da. Und ich hatte halt auch durch die Tatsache, dass ich dann an der Filmhochschule angefangen habe, auf einmal ganz viele neue Freunde und Leute, die auch Film gemacht haben und genauso verrückt und infiziert waren wie ich. Und da ich keine Beziehung hatte, das hat irgendwie ewig gedauert, bis ich meinen Freund Paul, den ich dann später geheiratet habe, mit dem ich heute noch zusammen bin, der war mein erster Freund mit 25. Und vorher habe ich immer Angst vor Einsamkeit gehabt. Und deswegen habe ich dann immer ganz viele Filme gedreht, eigentlich jeden Monat einen. Und dann ist das ja auch gar nicht so viel. Also wenn man jetzt, ich meine, das sind ja alles Kurzfilme und Übungen, da ist auch ganz viel Mist dabei. Aber es hat halt geübt und es war immer schön, in Gesellschaft zu sein.
Du hast das gerade schon erwähnt. Du hast an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam Konrad Wolf studiert. Aber was hast du dir selbst beigebracht und was hast du da an der Hochschule gelernt? Also wie sehr bist du Autodidakt?
Also in dem Diplomzeugnis oder in dem zu meinem Diplomfilm Dicke Mädchen, der auch mein erster Kinofilm wurde, da steht drin, das hat Andreas Kleinert, mein damaliger Professor, geschrieben, dass ich etwas habe, was gar nicht so viele Studenten haben, nämlich eine sofort erkennbare eigene Handschrift. Und dass man sich aber an der Filmhochschule gar nichts einbilden muss, weil die habe ich auch schon vor dem Studium gehabt. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich habe ganz viel gelernt, bevor ich an der Filmhochschule meinen Mentor Rosa von Braunheim getroffen habe, der also Professor war für mich und ich glaube für mich der beste Professor, den ich jemals hätte haben können, war das die Zusammenarbeit mit dem bildenden Künstler und Filmemacher Ricardo Zamora, den ich eben, ich hatte vorhin schon mal kurz das Wannsee-Forum, eine Bildungsstätte in Berlin, erwähnt, den ich dort getroffen habe. Und Ricardo, der ist ein Chilene, der damals mit dem Allende-Putsch nach Deutschland kam und eigentlich bildender Künstler ist, aber später dann den Film entdeckt hat. Und der hat eben auch diesen Workshop geleitet, bei dem ich meinen ersten Kurzfilm gemacht habe. Ich glaube, von dem habe ich alles gelernt. Also Ricardo hat mich immer ins kalte Wasser geworfen. Der hat mich mitgenommen als Dozent für medienpädagogische Seminare. Wir haben mit im Gefängnis gearbeitet, in Justizvollzugsanstalten, mit Ärzten, mit Behinderten, mit Kindern, mit Jugendlichen. Wir haben gegen Rassismus gearbeitet, ganz viel in Brandenburg. Und immer so, dass man so eine Woche hat mit einer Handvoll oder zwei Händen voll Teilnehmer und am Ende der Woche muss ein fertiger Film dabei rauskommen. Und das habe ich so die zwei Jahre vor meinem Studium gemacht und das hat mich, glaube ich, am allermeisten geprägt, weil ich habe immer mit Amateuren zusammengearbeitet, immer auf Basis von Improvisation, mit ganz viel Flexibilität, ich an der Kamera, Ton, immer Ein-Mann-Team und am Ende der Woche musste ein Film dabei rauskommen.
Das war selbst bei deiner Abschlussarbeit die Herangehensweise und der Film war sehr erfolgreich. Dicke Mädchen hat auf den Hofer Filmtagen Premiere gefeiert, hat dann einen Verleih gefunden, also lief regulär in den Kinos, was für einen Abschlussfilm gar nicht alltäglich ist. Du hast auf Filmfestivals diverse Preise bekommen, sogar einen auf dem Slamdance Festival in den USA und in dem Film geht's um einen jungen Mann, der sich um seine demenzkranke Mutter kümmert. Gemeinsam mit einem Pfleger, in den er sich dann verliebt. Und ihr hattet, ich habe gelesen, ganze 517,32 Euro Budget.
Ja, also das war das, was am Ende dabei rausgekommen ist. Also so jung ist der Sohn gar nicht und der Pfleger auch nicht. Also quasi eine Ménage à trois. Meine Oma hat selbst die Hauptrolle gespielt. Und wir haben am Ende, also ich habe meine Mini-DV-Kamera gehabt, da brauchte ich so Kassetten, die man da reinsteckt. Dann haben wir mal eine Tankquittung gehabt, weil wir in Angermünde in Brandenburg dann Anfang oder Ende März war es, glaube ich, in den See gesprungen sind, also die beiden Hauptdarsteller. Brötchen haben wir mal gekauft, wir waren mal essen und das alles zusammen hat dann irgendwie 517,32 Euro ausgemacht. Es gibt zwei verschiedene Arten, Filme zu machen. Man kann halt entweder sich was ausdenken und dann versucht man danach alles, was man sich ausgedacht hat, in die Realität umzusetzen und zu verfilmen. Dann muss man geeignete Motive finden, die muss man dann unter Umständen bezahlen. Das kann sehr, sehr teuer werden, das normale Filme machen. Und so wie wir Dicke Mädchen gedreht haben, war das, was habe ich denn eigentlich zur Verfügung? Wie könnte ich denn morgen mit Drehen anfangen? Und dann wusste ich, ich habe meine beiden tollen befreundeten Schauspieler, Heiko Pinkowski, Peter Trabner, ich habe meine Oma, ich habe die Wohnung von meiner Oma, ich habe die Wohnung von Heiko und wir haben die Straßen von Berlin und die schöne Landschaft von Brandenburg. Ich habe einen Mofa, ich habe eine Mini-DV-Kamera, lass uns anfangen.
Und die Oma war auch sofort mit an Bord?
Naja, der habe ich so zwei Tage vorher Bescheid gegeben, damit sie nicht zu aufgeregt ist. Und ich habe sie gefragt, Oma, würdest du mir bei meinem Diplomfilm helfen? Und sie war die glücklichste Oma auf der Welt, dass sie ihrem Enkel beim Diplom helfen konnte. Ich meine, wir wussten ja damals echt nicht, was dabei rauskommt. Ich habe an der Filmhochschule gelernt, wie man richtig Filme macht. Und ich wollte einen großen, teuren Abschlussfilm. Ich wollte, was weiß ich, das Leben der anderen. Ne? Das wollten wir damals alle. Das war die Zeit, wo der gerade irgendwie einen Oscar gekriegt hat. Und wir dachten, boah, mit einem Diplomfilm einen Oscar kriegen, das wollen wir auch. Und und ich habe natürlich die Kohle nicht zusammengekriegt, beziehungsweise dann beim Drehbuchschreiben zusammen mit den Produzenten gemerkt, dass das Drehbuch sich immer mehr verändert hat. Ich habe also irgendwie 2-3 Jahre an dem Drehbuch geschrieben, was ich eigentlich machen wollte, und das hatte am Ende irgendwie 11 oder 12 verschiedene Fassungen, und es ist immer weiter weg von dem gegangen, was ich eigentlich erzählen wollte. Und dann habe ich gedacht, nee, also jetzt, ich musste auch meinen Abschluss machen, also die haben auch gedrängelt, weil es war Zeit. Jetzt schmeiße ich alles hin und drehe einfach so wie früher, so wie ich es am Anfang gelernt habe, mit dem, was da ist. Mhm. Dicke, und so ist Dicke Mädchen entstanden.
Ja. Dicke Mädchen, es geht in dem Film ja im weitesten Sinne um Familie, würde ich sagen. Mhm. Und was dir Familie bedeutet und über deine Familie, sprechen wir gleich. Axel, deine Affinität zu klassischer Musik hat schon früh als Kind begonnen, mit 11. Wenn andere Kinder...
Nee, früher.
Noch früher?
Sogar noch früher. Mein Papa brachte 1990 von einer Trainingsreise aus der Tschechoslowakei 20 Doppel-CDs klassische Musik mit. Zusammen mit unserem ersten Ghetto-Blaster. Und irgendwie, der kam gar nicht so gut an. Meine Mutter fand das Gerät relativ hässlich. Und ich habe mir die irgendwie gekrallt und geschnappt und war auf einmal verloren. Das war meine Musik. Ich habe die rauf und runter gehört und die Fantasie wurde dadurch angeregt und ich bin da so in diesen großen Gefühlen, in diesem großen Orchester, habe ich mich so aufgehoben gefühlt, dass ich süchtig geworden bin.
Aber wenn andere Kinder Popmusik entdeckt haben, hast du lieber Schostakowitsch als Take That gehört?
Ja. Ja, also mal so ein Take-That-Song ist auch okay. Es gab schon Schlimmeres, als ich jung war. Aber Schostakowitsch war mir, also vor allen Dingen so in der beginnenden Pubertät mit 13, 14, hat mir Schostakowitsch ganz viel bedeutet. Die Biografien der Komponisten, die habe ich auch so geliebt. Die habe ich gelesen, wie Romane. Und das waren dann irgendwie wie Freunde für mich.
Deine Eltern, du hast das gerade schon ein bisschen angedeutet, dein Vater kam von einer Trainingsreise zurück. Deine Eltern waren beide Leistungssportler.
Ja.
Und auch deine beiden Schwestern waren sportlich, du aber eher ein dickes Kind.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer leicht war.
Ja, also Kinder sind ja manchmal doof und nicht so wahnsinnig tolerant oder so. Also ich habe dahingehend oft zu kämpfen gehabt mit diesem dämlichen Übergewicht, gegen das ich nie irgendwie ankämpfen konnte. Ich glaube, ich habe mir irgendwann so einen Frustpanzer angefressen. Ich weiß nicht genau, woher das kam. Also es ist ja auch so gemütlich. Ich war immer so ein gemütliches Kind. Ich hatte ganz am Anfang, konnte ich nicht laufen, weil ich so krumme Beine hatte. Und dann habe ich in so einem Stütz, also meine Beine waren so fixiert in so einem Stützgerät, damit die irgendwie gerade wachsen. Und so habe ich die ersten 1,5 Jahre oder so, ich weiß nicht genau wie lang, gar nicht anfangen können, mich groß zu bewegen oder zu krabbeln oder so. Ich hab das immer gleich alles mit Sprache dann dirigiert oder so. Also versucht relativ schnell auf mich aufmerksam zu machen und zu sagen, was ich will. Aber eben so Bewegung war von Anbeginn nicht meins. Obwohl ich gerne tanze, so ist es nicht. Aber Sport, ich weiß nicht. Ich komm nicht ran. Also.
Du hast vorhin schon erwähnt, dass deine Oma ja in deinem Debütfilm mitgespielt hat. Welche Rolle haben deine Großeltern in deiner Kindheit und Jugend für dich gespielt?
Ja, schon eine große, weil meine Mutter, die hat sich Anfang der 90er selbstständig gemacht als Physiotherapeutin und mein Vater war ein sehr erfolgreicher Trainer für Kunst- und Turmspringen und meine Mutter war halt oft auch einfach nicht zu Hause, genauso wie mein Vater auf Trainingsreise war und da waren meine Großeltern da und mindestens zweimal die Woche, Dienstag und Donnerstag, bin ich nach der Schule immer sofort zu meinen Großeltern und bin dort geblieben. Und die haben mich natürlich geprägt, also auch, wenn du so bei Großeltern aufwächst, ist jetzt Bewegung und Sport auch nicht das allererste, was dir mitgegeben wird. Dafür habe ich mit meinem Opa viel Musik gehört, wir haben Skat gespielt, ich konnte ganz früh Skat spielen, weil mein Opa einen dritten Mann brauchte. Und meine Oma hat gar nicht so gerne Skat gespielt, aber sie musste halt auch immer mit. Die hat sich immer so geärgert. Und mein Opa fand das auch lustig, meine Oma zu ärgern, wenn sie Mist gespielt hat oder so. Aber die hatten so eine sehr zärtliche, liebevolle Beziehung miteinander und haben mich auch sehr geliebt. Die sind beide in Rente gegangen, als ich geboren wurde. Deswegen war das perfekt. Und die haben manchmal, wenn ich von der Schule kam, hatten die Möbel zur Seite gestellt und dann haben die Walzer getanzt. Also so zwei, drei Mal habe ich das erlebt und das hat sich ganz tief in meinem Kopf abgespeichert, wie diese beiden Alten zusammen Walzer in ihrem Wohnzimmer tanzen. Und irgendwie so, die hatten auch so viele Rituale zusammen. Das habe ich alles wahnsinnig genossen und geliebt.
Mit 11 bist du in Berlin-Lichtenberg zur Literaturwerkstatt Pegasus gekommen. Hast du also schon als Kind geschrieben?
Na dann, ja. Mhm. Also vorher bin ich nicht auf die Idee gekommen. Ich bin auf so ein blödes Gymnasium gegangen, wo ich echt nicht klargekommen bin. Ich wollte da unbedingt hin. Das war so ein tolles, sprachlich orientiertes Gymnasium bei uns in Lichtenberg. Und man musste ein sehr guter Schüler sein dafür. Und ich wollte unbedingt auf dieses, in Anführungsstrichen, Elite-Gymnasium, weil ich war schon immer sehr ehrgeizig. Und dann habe ich es dorthin geschafft und bin aber überhaupt nicht klargekommen mit dem Druck, den vielen Fremdsprachen. Ich habe mich wirklich wie ein Trottel gefühlt. Und eine Mitschülerin, die sagte, sie geht freitags immer ins Haus der Kinder. Wir hatten, das war so ein Pionierhaus früher zu DDR-Zeiten, später Haus der Kinder, wo man einfach am Nachmittag hingehen konnte. Und da gab es irgendwie 30, 40 Arbeitsgemeinschaften, wo Kinder und Jugendliche verschiedene Sachen machen konnten. Und unter anderem gab es den von Frau Streit geführten Pegasus-Club. Freitag Nachmittag. Und da wurde geschrieben. Und ich bin dahin, habe gesagt, ist das der Pegasus-Club? Und Frau Streit hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, dann bin ich richtig hier. Und dann bin ich geblieben. Und Frau Streit hatte immer jeden Freitag eine Schreibanregung, also eine Gedichtform oder ein Zitat oder irgendeinen einen spielerischen Umgang mit Sprache. Und dann saßen wir also in dem Kreis, haben ganz viel geschnattert und dann eben aber auch Gedichte geschrieben. Und das war das erste Mal, dass ich mich dann künstlerisch ausgedrückt habe. Und dann bin ich. Und beim Schreiben, lustigerweise, habe ich auch gar nicht so viele Rechtschreibfehler gemacht. Also in einem Diktat damals zu der Zeit, ich habe ja wirklich gedacht, ich bin ein Volltrottel. Ich habe ja zum Teil irgendwie 50, 60 Fehler auf 100 Wörter gemacht. Ich habe, keine Ahnung, der oder so mit H geschrieben. So absurdes Zeug. Einfach weil mein Kopf so verquer war.
Frau Streit ist, Annelie Streit, bis heute eine ganz wichtige Freundin für dich. Du hast schon gesagt, du hast deinen Mann Paul mit 25 kennengelernt. Ihr seid schon viele, viele Jahre zusammen und verpartnert. Du lebst immer noch da, wo du aufgewachsen bist, in Berlin-Lichtenberg. Bist du eigentlich ein bodenständiger Mensch?
Ja, ich würde sagen schon. Also meine Schwester Annette, die sagt mir immer, das ist auch gut, wenn sie mich ab und zu mal runterholt, damit ich nicht zu sehr abhebe. Und Familie erdet natürlich auch wahnsinnig. Aber ich glaube eigentlich, dass ich nicht so wahnsinnig zu Höhenflügen. Nein, das müssen andere beurteilen, glaube ich.
Aber du hast an anderer Stelle auch mal gesagt, Familie ist alles, was mich ausmacht.
Ist auch so. Also ich habe früh in meiner Familie so die mir selbst die Rolle des Diplomaten angeeignet. Und ich bin so harmoniebedürftig. Ich brauche das immer, dass alles irgendwie harmonisch abläuft, dass sich alle gern haben. Das ist nicht nur bei der Arbeit so, sondern insbesondere in der Familie. Und wenn Familienmitglieder bei uns sich untereinander behaken oder so, dann habe ich immer das Bedürfnis, diese Streits schlichten zu müssen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es nimmt mich halt wirklich voll ein. Und dadurch werde ich aber auch zu einem Beobachter oder ich kriege immer alles mit. Also wie steht wer zu wem und warum gibt es gerade Krach und wie kann man das wieder lösen? Und das führt dann natürlich dazu, dass ich das alles irgendwie sammle und daraus wieder Geschichten mache, die dann also immer irgendwie aus der Familie oder aus dem eigenen Umfeld kommen und sich dann aber, wenn ich dann darüber schreibe oder daraus eine Geschichte mache, auch wieder emanzipieren. Aber das ist ein Riesenfundus an herrlichen, skurrilen Momenten und Geschichten, die sich in der Familie bieten.
Last dance before summer is done being long. into the night. See you in time. See you in time.
Axel Ranisch ist heute Abend mein Gast. Regisseur, Schauspieler, Autor, Produzent und seit 3 Jahren auch Gastgeber in einem Podcast. Gemeinsam mit dem Schauspieler David Striso bespricht er in Klassisch Drastisch immer ein klassisches Werk auf sehr, sehr unterhaltsame und unkonventionelle Art. Axel, zunächst mal, woher kennt ihr euch, David und du?
Wir haben bei Zorn miteinander gedreht. Er hat einen sehr abgehalfterten Schlagersänger gespielt. Und wir hatten eine Nacht, einen Nachtdreh, wo wir gemeinsam im Regen auf einem Schrotthof, auf einem großen Schrottplatz die Nacht miteinander verbracht haben und immer auf unseren Einsatz gewartet haben. Und da haben wir gemerkt, dass wir beide große Klassik-Nerds sind und haben uns immer vorgesungen und vorgeschwärmt.
Zorn ist die Krimiserie, bei der du als Schauspieler mitgewirkt hast und er dann genau. Auch als Schauspieler. Ich meine, als Schauspieler hat man oft Zeiten, wo man einfach nur rumsitzt und wartet.
Und wartet, genau.
Und da habt ihr eure gemeinsame Liebe zur klassischen Musik entdeckt.
Genau. Und als ein halbes Jahr später oder so die Anfrage kam, Axel, hast du nicht eine Idee für ein 5-minütiges Format im Radio, habe ich sofort gesagt, ja, ich möchte über klassische Musik schwärmen und zwar mit David Striso. Und dann haben wir das probiert und es funktioniert so, jeder bringt abwechselnd ein Stück Musik mit und dann eskalieren wir 5 Minuten lang und schwärmen dieses Stück an. Wir singen und jauchzen und versuchen auch ein bisschen was über die Geschichte des Stücks und über die Biografie des Komponisten zu erzählen und hoffen dann damit anzuregen, dass man sich danach das ganze Stück anhört.
Wir hören mal in einen Ausschnitt aus diesem Podcast rein. Ihr besprecht das Violinkonzert von Mendelssohn Bartholdy.
Axel, ja. Wenn ich eine Geige wäre,
du bist
würde ich
eine Geige für mich.
eher ein Kontrabass. Aber wenn ich eine Geige wäre, ich würde mir wünschen, dass auf mir immer ein Konzert gespielt werden würde. Und zwar das Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy in E-Moll.
Ja, das verstehe ich.
Kennst du das?
Ja,
das
natürlich.
Ist so unglaublich schön. Ich meine, es ist jemand gewesen, der, es sind alles Ausnahmetalente natürlich, aber Bartholdy, der ist nur 38 Jahre alt geworden. Der hat eine anscheinend wahnsinnig schöne Kindheit gehabt. Er kam aus einem sehr gebildeten Elternhaus. Er hatte hochbegabte musikalische Geschwister. Er hat sie geliebt. Die müssen sich alle sehr, sehr gut verstanden haben.
Und sie haben alle die Musik geliebt.
Und sie haben alle die Musik geliebt. Der Papa war gar nicht so ein großer Musiker. Der hat wahrscheinlich fürs finanzielle Hinterland gesorgt.
Ja, aber der hat die alle machen lassen.
Ja. Ist irgendwann in ein großes Haus gezogen. Die haben Sonntagskonzerte gegeben. Die haben mit professionellen Musikern Sonntagskonzerte
gegeben.
Schumann
war immer eifersüchtig auf genau das.
Ich verstehe es.
Ja.
Bartholdy hat schon mit 11 seine eigenen Werke schon zur Aufführung gebracht.
Es gibt ja irgendwie so 12 oder 13 Jugendsinfonien, ne? Oder 14, die er mit 10 Jahren geschrieben hat.
Mit 11 Jahren hat der Knabe 60 Werke geschrieben. Unfassbar. Der fing an, aus dem Nichts auf einmal zu komponieren und diese Lieder, Sonaten für Klavier und Violine. Und es ist so ein toller Flow drin in dieser Biografie, dass man traurig ist, wenn man hört, er ist einfach nur 38 Jahre alt geworden.
Und sich fragt, was wäre noch alles gekommen?
Das was wäre noch alles ja gekommen? Immer seine Schwester ist kurz vor ihm gestorben. Er hat
Fanny
dann drei Schwestern.
Auch eine tolle Komponistin.
Ja. Und sie haben sich alle wirklich anscheinend wirklich sehr, sehr gegenseitig sehr gut befruchtet und sehr, sehr gut verstanden.
Und dieses
Violinkonzert und warum ich gern Geige wäre, spiel doch mal ein.
Es geht sofort los, ne?
Ja, es ist ein Zwei-Takte-Orchester, bum, 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 bum. Und dann kommt die Solo-Violine mit dem Thema um die Ecke. Und es wird immer schöner.
Ja, so klingt er. Der Podcast Klassisch Drastisch mit David Striesel, dem Schauspieler, und Axel Ranisch, dem Regisseur, der heute Abend mein Gast ist. Axel, warum Podcast? Also für wen macht ihr den?
Für meine Mama zum Beispiel. Für all die Leute, die noch gar nicht so viel Erfahrung mit klassischer Musik haben, aber offen sind, was Neues zu entdecken. Also es ist ja nur 5 Minuten lang und 5 Minuten hat jeder.
Und was mir aber aufgefallen ist, ihr singt immer mit. Das wir da gerade gehört haben mit dem Violinkonzert, das ist keine Ausnahme. Also es macht ihr wirklich bei jedem Stück, dass ihr mit singt.
Wir können
mitsingt.
Das nicht so richtig verhindern, ja.
Darf man das eigentlich bei klassischer Musik?
Wir tun es ja ganz laut immer. Also wenn wir uns zum Beispiel vorher treffen und gemeinsam die Stücke hören, damit wir so ein gemeinschaftliches Erlebnis haben, dann sind wir unwahrscheinlich laut. Und das finde ich auch so schön. Also ich meine, natürlich leiden die Leute, die mit mir zum Beispiel im Auto fahren, und ich singe dann immer ganz laut mit und so. Wenn man ja auch immer das Gefühl hat, wenn man jetzt mitsingt, kann man den anderen noch mehr begeistern. Und David macht es genauso. Seine Frau hat ihm zum Beispiel auch verboten, im Auto klassische Musik zu hören, weil er immer mitdirigiert. Und ich fand es so schön. Und da treffen sich halt so zwei Leute, die da so ähnlich ticken und die da so auf eine bestimmte Art und Weise ADHS-Probleme haben. Und nein, wahrscheinlich darf man es nicht, aber wir haben ja auch keinen musikwissenschaftlichen Anspruch. Also wir wollen ja einfach Lust machen, und das mit dem Singen, das passiert dann. Aber wir bringen halt sehr viele Bilder und sehr viel Leidenschaft mit.
Du inszenierst ja auch selber Opern, und angefangen hast du an der Bayerischen Staatsoper. Wie kam es dazu, dass ein renommiertes Opernhaus dich eine Oper hat inszenieren lassen?
Ja, der Intendant, Herr Bachler, hat tatsächlich meinen Diplomfilm Dicke Mädchen im Kino gesehen. Er hatte vorher ein Radiointerview, er fuhr irgendwo im Auto, hörte ein Interview mit mir und dachte, ach, das klingt ja interessant, 517,32 €, das muss ich mir mal angucken. Und der muss den Film so musikalisch gefunden haben, dass er auf die Idee gekommen ist, mich einzuladen, eine kleine Oper, das waren damals 2 Einakter, für die Sommerfestspiele der Bayerischen Staatsoper zu inszenieren. Und so sind wir zusammengekommen. Und dann durfte ich immer wieder eins weiter und noch eins machen. Ich habe ja inzwischen auch dann in Stuttgart inszeniert, Die Liebe zu 3 Orangen.
In Lyon auch?
Und in Lyon Rigoletto letztes Jahr, ja, das hätte am 13., Freitag, den 13. März 2020 Premiere gehabt. Das Festival hatte die Überschrift Der Fluch. Und dann ist aber am Tag der Premiere, am Freitag, den 13., wegen Corona das Opernhaus geschlossen worden. Und wir haben also um 13 Uhr erfahren, dass die Premiere um 18 Uhr nicht stattfindet.
Da hat sich der Fluch bewahrheitet.
Ja, vielleicht war das ein bisschen viel.
Was ist typisch für eine Axel Ranisch-Inszenierung an der Oper? Also welcher Typus Klassik-Fan wird Freude an deinen Inszenierungen haben?
Ja, ich bin schon ein Freund des Sinnlichen. Also ich versuche schon, ich gebe mir schon Mühe, dass es ein Zauber gibt, der aufs Publikum überspringen soll. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, oh, wenn jetzt Violetta in La Traviata stirbt, dann mache ich irgendwie das Licht im Saal an, damit die Leute sich nicht zu sehr mit ihr identifizieren und keiner anfängt zu heulen. Sondern ich gehöre schon zu denen, ich stehe ja dazu, dass ich Kitsch mag. Ich bin wirklich ein Freund von Kitsch. Aber ich bringe halt immer meine Filme mit. Also ich arbeite immer mit Filmen, die wir vorher produzieren. Ich versuche halt beides, meine Liebe zur klassischen Musik und meine Freude am Film miteinander in Verbindung zu bringen. Und ich bringe auch meistens den Heiko Pinkowski mit, der dann wie so ein Störenfried die Sänger durcheinander bringt auf der Bühne und dann so ein freies, radikales Improvisationselement ist.
Ein Schauspieler, der keinen Text hat, auch nicht singt, sondern wirklich einfach nur als Strippenzieher da durch
genau, die dem erfinde ich Genau, dem erfinde ich ganz oft Rollen, die nicht im Libretto stehen.
Axel, kennst du solche Phasen überhaupt, solche Phasen von Selbstmitleid und Kopf in den Sand stecken?
Ja, wenn ich krank bin zum Beispiel, dann bin ich ganz unausstehlich. Oder wenn ich gerade mitten in einer Produktion bin und das Gefühl habe, irgendwie, ich habe doch kein Talent. wenn ich dann zum Beispiel, ich mache gerade einen Film und dann sehe ich einen anderen Film, der ist einfach nur unfassbar genial. Das ging mir das letzte Mal bei Parasite so, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich alles stehen und liegen lassen und es abbrechen und einfach nur den Kopf in den Sand stecken. Es bringt alles nichts. Und dann erinnert mich so ein Lied immer daran, dass es ja auch nichts bringt.
Es ist ja auch nicht alles bejubelt worden, was du bisher gemacht hast. Also deine Lena Odenthal-Tatorte zum Beispiel, die waren manch einem dann doch ein bisschen zu experimentell. Was war da los?
Ich weiß es doch nicht. Ich mache alles mit der gleichen Freude und großem Herzen. Und wenn es dann irgendwie beim Publikum nicht ankommt, dann weiß ich oft nicht genau, warum. Weil es ist natürlich keine Absicht, die Leute zu verschrecken. Also ja, wir haben mit einem Amateurtheater gedreht und wir haben ganz normale Menschen um 20.15 Uhr zur Tatortzeit auf die Bildschirme gebracht, die ein breites Pfälzisch gebabbelt haben. Und ja, ich habe keine Dialoge ausformuliert, weil die sollten einfach improvisieren, so wie sie sind. Und das war dann vielleicht dem einen oder anderen im Rahmen des heiligen Tatorts doch zu viel.
Aber wie gehst du mit solchen Reaktionen um?
Ja, im ersten Moment stecke ich den Kopf in den Sand und bin ganz unendlich geschockt und frustriert. Aber zum Beispiel, es gab ja diese große deutsche Boulevardzeitung, ja, Boulevardzeitung ist das gar nicht, dieses Tageblatt, das mit den vier Buchstaben. Das hat getitelt, man soll auf keinen Fall auf der Titelseite, wirklich bundesweit auf der Titelseite, man soll auf keinen Fall am Sonntag den Tatort einschalten mit einer Fernbedienung und einer Sendewarnung. Und das war natürlich dann schon etwas, was mich auch ein bisschen stolz gemacht hat. Also Rosa von Braunheim rief sofort an und sagte, das ist ja sensationell, Titelseite, das hatte ich nur einmal in meinem Leben, meine Güte, ich gratuliere dir.
Und das, ja. Also niedergemacht werden kann auch ein Erfolg sein.
Ja, man muss das erst so sehen, aber ich bin natürlich sehr sensibel und reagiere empfindlich auf Kritik. Aber so mit Abstand betrachtet ist es schon auch ein bisschen toll. Also Herr Bachler zum Beispiel hat damals auch gesagt, naja, man ist ja auch erst Künstler, wenn man auch, wenn man erst mal gezeigt hat, dass man auch provozieren kann.
Nun haben wir vorhin da schon drüber gesprochen, dass du ja Opfer des Shutdowns geworden bist in Frankreich, des Lockdowns, weil deine Oper in Lyon, die du dort inszeniert hast, nicht aufgeführt werden konnte. Wird das Stück denn irgendwann noch aufgeführt?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie lange uns diese Corona-Geschichte noch begleitet. Geplant ist es eigentlich fürs Frühjahr des nächsten Jahres. Und wir haben uns natürlich letztes Jahr nicht vorstellen können, dass das in zwei Jahren immer noch Thema ist. Aber wird es ja wahrscheinlich immer noch sein.
Das ist eine ziemlich lange Zeit, ich glaube, gerade für jemanden, der so produktiv ist wie du. Was hast du in diesem Corona-Jahr gemacht stattdessen?
Geschrieben und Dinge gemacht, für die ich sonst wahrscheinlich nie Zeit gehabt hätte. Also Paul und ich, wir haben wirklich eine Hörspielreihe, eine Serie gemacht. 5 Folgen mal 1 Stunde. ein Hörspiel Anton und Pepe über unsere Beziehung und die Überlegung, wie es wäre, wenn wir mit unseren Müttern und meiner Großmutter in einer WG leben würden und wie es dann drauf und drunter ginge. Und das waren also 300 Seiten Skript. Also da hätte ich jetzt lange keine Zeit für gehabt, wenn dieser Lockdown nicht gekommen wäre.
Also die Sorge, dass bei dir ein Ideenstau entstehen könnte wegen der Pandemie, muss ich mir nicht machen.
Nee, Ideenstau sowieso nicht. Und dann habe ich halt das Glück, dass ich so auf vielen Hochzeiten tanze und dass ich immer irgendwo eine Lücke finde. Also natürlich sind ganz viele Sachen, die geplant waren, haben einfach nicht stattgefunden. David und ich haben ja aus unserem Podcast und mit Geschichten, die darüber hinausgehen, ja auch noch ein Buch rausgebracht. Wir wollten eigentlich ganz viel Lesereise machen und das Buch vorstellen. Hat ja alles nicht funktioniert, hat es alles nicht gegeben. Aber es gibt dann eben doch auch immer andere Lücken und dann tun sich andere Projekte auf und dann hüpfe ich mit Freude da rein. Mhm.
Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass du die Pläne, die du auf Eis legen musstest, dann auch noch irgendwann realisieren kannst in Zukunft, vor allen Dingen die Oper in Lyon. Axel Ranisch war heute Abend mein Gast. Ich danke dir vielmals, dass du da warst.
Gerne, ich freue mich. Dankeschön.
Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.